Numan Khan, 45, Hoens, wer ist er? Hoen von Tosan sagte, selbst Shakyamuni und Maitreya sind die Diener eines anderen. Ich frage euch, wer ist er? Mumons Kommentar, wenn du wirklich diesen anderen mit vollständiger Klarheit erkennst, dann ist es, als würdest du deinen Vater an einer Kreuzung treffen. Warum sollst du danach fragen, ob du ihn erkennst oder nicht? Mumons Gedicht. Spanne nicht den Bogen eines anderen. Reite nicht eines anderen Pferd. Rede nicht über die Fehler anderer. Verbreite dich nicht über die Angelegenheiten anderer Leute. Setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Ramana Maharshis, wer bin ich? In der Essay-Fassung, Teil 2. Ich wiederhole nochmal das, wo wir gestern geendet sind. Im Schatten eines Baumes ist es angenehm kühl, draußen in der glühenden Sonne dagegen unerträglich heiß. Ein Mensch, der sich der Sonne ausgesetzt hat, genießt gerne die Kühle des Schattens. Doch nach einer Weile geht er wieder hinaus, kann aber die Hitze nicht ertragen und kehrt erneut in den Schatten des Baums zurück. So geht er ständig vom Schatten in die Sonne und von der Sonne in den Schatten. Jemandem, der das tut, mangelt es an Unterscheidungsfähigkeit. Ein weiser Mann verlässt nie den Schatten. Ebenso wenig verlässt der Geist des Erleuchteten Brahman. Aber der Geist des Unwissenden wandert weiterhin in der Welt umher und erfährt Leid. Dann kehrt er für eine Weile in Brahman zurück und ist glücklich. Das ist ein anderes Modell davon, wie man glücklich wird. Unser Standardmodell, wie man glücklich wird, ist, dass man irgendwelche Objekte bekommt. Irgendetwas Äußeres. Das können ganz grobe materielle Sachen sein. Es kann auch sein, dass man ein Stück Schokolade kriegt oder einen Schluck Kaffee. Oder einen Platz an der warmen Heizung oder im Schatten, je nach Jahreszeit und Kontinent. Und wenn wir das bekommen, wenn unsere Wünsche erfüllt werden, sind wir glücklich. Und was uns glücklich macht, sind eben die Sachen, die wir gekriegt haben. In Ramana Maharshis Sicht ist es halt andersrum. Eigentlich bin ich glücklich, vollständig, mir fehlt nichts, aber ich verlasse das immer wieder. Ich begebe mich in eine Sicht, die mich von der Welt trennt, In dem Moment, wo mein Geist nach außen wandert, wo ich mich als getrennt wahrnehme. Und weil ich mich als getrennt wahrnehme, bin ich unvollständig. Mir fehlt etwas. Und alles, was ich versuche, ist, diese ursprüngliche Vollständigkeit, diese Einheit wieder zurückzuerlangen. Und das Zurückerlangen der Einheit geschieht dadurch, dass ich wieder zurück in den Schatten gehe. Das heißt, in seiner Darstellung, in seinem Modell ist es einfach so, wenn ich einen Wunsch nach Schokolade habe, dann empfinde ich mich gerade als ein abgetrenntes Ich, dem Schokolade fehlt. Und in dem Moment, wo ich die Schokolade kriege, bin ich kurz wieder in meinem ursprünglichen Zustand, ungetrennt. Der kurze Moment der Einheit. Wenn ich da bleiben könnte, wäre alles gut. Aber sobald ich die Schokolade gegessen habe, kommt, weil ich kein weiser Mann bin, der nächste Gedanke, die nächste Abtrennung, die nächste Dualität, der nächste Wunsch, irgendetwas Äußeres zu erreichen. Der erste Gedanke ist vielleicht, ich möchte noch ein Stück Schokolade. Oder jetzt brauche ich irgendwas anderes, vielleicht einen Kaffee dazu. Und. Tausend Wünsche entstehen und das Ego, die Ego-Sichtweise ist, ich muss alle diese Wünsche erfüllen und dann bin ich irgendwann glücklich, wenn ich das alles gekriegt habe. Ein chinesisches Sprichwort sagt, wenn du glaubst, dass du glücklich wirst, indem du dir alle deine Wünsche erfüllst, dann ist das das Gleiche, als wenn du versuchst, Feuer mit Stroh zu löschen. Also, immer wieder aus dem Schatten rausgehen, hilft nicht. Einfach im Schatten bleiben, wäre die Lösung. In einem anderen Modell, bei Benoit, wäre das die Demütigung. In der Demütigung bleiben. Nicht sich wieder rausbegeben und etwas Neues aufbauen, sich nicht wieder in Beziehung setzen. Was man die Welt nennt, sind nur Gedanken. Ist die Welt verschwunden? Das heißt, wenn keine Gedanken da sind, erfährt der Geist Glück. Taucht die Welt auf, erfährt er Leid. Also nochmal ganz wichtig, wenn davon gesprochen wird, dass die Welt verschwindet, dann sind damit die Gedanken gemeint. Das konzeptuelle Modell der Welt in meinem Kopf, was ich zusätzlich mit mir rumtrage. Und mir ist nicht gemeint, dass auf einmal das Licht ausgeknipst wird und nichts mehr da ist und alles schwarz ist. Wenn das so wäre, dann könnte jemand, der das verwirklicht hat, sich in der Wirklichkeit nicht zurechtfinden. Oder einfach nur blind durch die Gegend stolpern. Darum kann es nicht gehen. Sondern es geht darum, die zusätzliche Welt, die aus meinen Gedanken besteht und die ich zwischen mich und die Welt geschoben habe, verschwinden zu lassen. Die Welt sind nur Gedanken. Taucht die Welt auf, erfährt er Leid. Das ist eine andere Erklärung für Leiden als die, die der Buddha normalerweise gibt. Wenn der Buddha in den Pali-Sutras erklärt, was Leiden ist, dann sagt er einfach, etwas, was du wünschst, nicht bekommen oder etwas, was du nicht haben willst, haben, das ist Leiden. Und das ist noch eine andere Herangehensweise. Also es wird einfach gesagt, solange du in einer Wahrnehmung bist, wo du dich getrennt siehst und wo ein Modell der Welt existiert, von dem du abgetrennt bist. Solange das so ist, erfährst du Leid. Also auch in einem Moment, wo ich vielleicht gerade nicht das Gefühl habe, dass mir was fehlt. Allein diese Sichtweise, die der Buddha Nichtwissen nennen würde, allein diese Sichtweise ist Grund für Leiden. Allein durch die Anwesenheit der Sonne, die ohne irgendeinen Wunsch oder eine Absicht zu verfolgen und ohne sich anzustrengen aufgeht, sprüht der Sonnenstein Feuer, blüht der Lotus, verdunstet das Wasser und gehen die Leute ihrer jeweiligen Arbeit nach und ruhen sich danach aus. In der Nähe eines Magneten bewegt sich die Nadel. Ebenso gehen die Individuen, die von den drei göttlichen Funktionen, Entstehung, Erhaltung und Auflösung regiert werden, nur aufgrund der absichtslosen Kraft der Anwesenheit Gottes ihren jeweiligen Aufgaben nach und ruhen sich dann aus, wie es ihrem Karma entspricht. Doch Gott ist absichtslos. Er wird durch keine Handlung berührt, ebenso wenig wie die weltlichen Handlungen die Sonne berühren und die guten und schlechten Eigenschaften der vier Elemente, Erde, Wasser, Luft und Feuer, den alles durchdringenden Äther. Gott ist absichtslos. Er wird durch keine Handlung berührt. Ebenso wenig wie die weltlichen Gedanken die Sonne berühren. Der Weg dahin, das zu erfahren, sich als nicht getrennt zu erfahren, setzt voraus, dass man absichtslos wird. Jede Absicht impliziert wieder einen Handelnden. Ich handle, ich will etwas erreichen, ich tue etwas, ich versuche einen bestimmten Zustand, ein bestimmtes Erleben oder sonst was zu finden. Jedes Mal, wenn ich mich in die Geisteshaltung begebe, dass ich etwas tue, bin ich ein Handelnder, dann bin ich ein Subjekt, was sich einer Welt gegenübergibt, übersieht und versucht, die Welt zu manipulieren, um für mich etwas Besseres zu schaffen. Allein diese dualistische Sicht impliziert schon, dass ich scheitern werde, wenn es mir darum geht, die Welt und die Gedanken loszuwerden. In allen spirituellen Schriften steht, dass man den Geist kontrollieren muss, um die Befreiung, Mukti, zu erlangen. Hat man einmal verstanden, dass die Schlussfolgerung der Schriften die Vernichtung des Geistes ist, macht es keinen Sinn mehr, sie endlos zu studieren. Um dem Geist Einhalt zu gebieten, muss man erforschen, wer man selbst ist. Wie könnte man das durch Bücher herausfinden? In der Tat, in den meisten spirituellen Schriften steht, also zumindest in den östlichen, dass mein Erleben, mein Geist, mein Bewusstsein der Ankerpunkt meines Glücks ist. Wie ich mit meinem Bewusstsein umgehe, wie ich mit meinem Geist umgehe, bestimmt, ob ich glücklich bin oder nicht. Und wenn man das verstanden hat, dass das der Inhalt aller dieser Schriften ist, ganz verschiedener Schriften, ob man jetzt die Yoga-Sutras von Patanjali nimmt, hier diesen Wer bin ich Essay von Ramana, ob man die buddhistischen Sutras nimmt, das ist ziemlich egal, sie laufen alle darauf hinaus. Finde heraus, was mit deinem Geist los ist, geh zur Wurzel deiner Probleme. Die Wurzel deiner Probleme liegen im Geist, nicht in der Außenwelt. Das steht in allen diesen Schriften. Und zwar in jeder etwas anders. Jede benutzt eine etwas andere Terminologie. Ramana sagt zum Beispiel, wenn die Gedanken aufgelöst sind, verschwindet der Geist. Im Vajrayana würde man das wahrscheinlich ähnlich auffassen. Im Zen, in der Zen-Terminologie, versteht man unter Geist wieder etwas anderes. Da ist Geist Dharmakaya letztendlich. Also das ist nicht das, was Aktivität ist, sondern das ist die Grundlage dafür. Geist im Zen ist eher das, was Ramana mit Selbst meint. Also wenn zum Beispiel Obaku vom Geist der Zen spricht, dann meint er das, was Ramana mit Selbst nennt. Und wenn man diese ganzen Schriften dann liest und vergleicht und versucht, übereinander zu kriegen, dann entstehen Probleme. Genauso wie Probleme entstehen, wenn man versucht, die Begriffe westlicher Psychologie mit östlicher Spiritualität zur Deckung zu bringen. Also wenn immer davon die Rede ist, du musst dein Ich loswerden, du musst vom Ich frei werden im Buddhismus, dann ist damit etwas ganz anderes gemeint als das, was die Psychologie als Ego bezeichnet. Um einen spirituellen Weg gehen zu können, muss man ein entwickeltes, funktionierendes Ego aus Sicht der westlichen Psychologie besitzen. Das ist die Voraussetzung. Wenn man das nicht hat, wenn man diese Stabilität nicht hat, sondern ein vollkommen disintegrierter Organismus ist, der keine Absichten langfristig verfolgen kann, dann kann man auch nicht üben. Man braucht das. Deswegen ist es immer schwierig, die Begriffe der verschiedenen Lehren, Philosophien und Sichtweisen übereinander zu legen. Und Miramana sagt, das ist auch überhaupt nicht notwendig. Man muss das nicht alles kennen. Es ist vollkommen egal, in welchen Weg man eintaucht, welche Begriffe man davor findet. Es ist eher hinderlich, wenn man versucht, alle diese Wege zu kennen und versuchen, sie irgendwie zur Deckung zu bringen. Das geht teilweise, aber teilweise eben auch nicht. Zen und Vajrayana zum Beispiel sind eigentlich beides buddhistische Schulen, aber die Methoden sind so verschieden, dass sie sich eigentlich ausschließen. Ich kann nicht gleichzeitig sagen, ich visualisiere etwas und erzeuge damit eine künstliche Wirklichkeit, um mich von dieser Erfahrung verändern zu lassen, um bewusst damit zu arbeiten, dass diese vorgestellte Wirklichkeit, was Ramana Welt nennen würde, meine Probleme verringert und gleichzeitig eine Sicht einnehmen, wie sie im Zen eigentlich zentral ist, das noch nicht wegzulassen. Das eine ist umprogrammieren im Vajrayana, und Zen ist deprogrammieren. Zen heißt den Computer ausmachen und nicht eine andere Diskette einlegen. Wenn noch jemand weiß, was eine Diskette ist. Wie könnte man das durch Bücher herausfinden? Also, alle diese Schriften haben nur den Zweck, euch in diese Richtung zu bringen, worum es eigentlich geht, wo ihr eigentlich suchen sollt. Und wenn ihr einen Weg gefunden habt, irgendeinen davon, ist es entscheidend, dass ihr den auch geht. Und es geht nicht darum, wie kompliziert dieser Weg ist und wie sehr er euch fasziniert und wie reichhaltig er ist. Vajrayana ist bunt und farbig und 3D und laut. Zen ist schwarz-weiß, wenn überhaupt, und langweilig. Aber das heißt nicht, dass der eine Weg gut oder der andere schlecht ist. Entscheidend ist, dass man diesen Weg, den man gefunden hat, dann entschlossen geht. Und dass man dann dieses Zaudern und Nachdenken, ist das der richtige Weg, ist das der richtige Weg? Soll ich nicht vielleicht auch etwas machen, was ein bisschen mehr mit dem Körper arbeitet? Oder diese Visualisierung, das ist auch alles komplizierter Schrott. Ich sollte lieber was Einfaches machen, was genau auf den Punkt geht. Das ist schlechtes Karma. Schlechtes Karma bedeutet, mein Geist die ganze Zeit hin und her pendeln lassen und nichts richtig machen. Das bedeutet, die ganze Zeit aus dem Schatten rausgehen und sich wieder was anderes suchen. Das kann man mit Schokolade genauso gut machen wie mit spirituellen Richtungen, mit Lehrern, mit Übungsweisen. Und es führt in gleicher Weise zu der gleichen Verwirrung. Also, sobald uns die Bücher, die Lehren gezeigt haben, worum es geht, müssen wir uns selbst darum bemühen, das herauszufinden. Man muss sich selbst durch das Auge der Erkenntnis verstehen. Braucht Rama etwa einen Spiegel, um zu wissen, dass er Rama ist? Das Selbst wohnt in den fünf körperlichen Höhlen, doch die Bücher sind außerhalb von ihnen. Deshalb ist es nutzlos, unser Selbst durch das Studium von Büchern zu suchen. Man muss es verwirklichen, indem man alle fünf Höhlen zurückweist. Die fünf Höhlen, Koshas, stammen aus dem Advaita Vedanta, also der Schule, der man Ramana Maharshi, wenn man das überhaupt kann, zuordnen würde. Und das sind eine physische, eine vitale und eine mentale Hülle, die Hülle des Wissens und der Erfahrung und die Hülle der Seligkeit, wie im Tiefschlaf. Und ohne da jetzt weiter drauf einzugehen, der Punkt ist einfach, das sind Äußerlichkeiten. Du musst dahinter kommen, du musst nach innen gehen, das sind alles Dinge, die außen liegen. Wenn man durch die Untersuchung, wer ist es, der gebunden ist, seine wahre Natur erkennt, ist das die Befreiung, Mukti. Die Praxis, den Geist zu jeder Zeit im Selbst zu halten, heißt Selbstergründung, Atma-Vichara. Meditation, Dhyana, dagegen ist die Kontemplation, dass man selbst Brahman als sein Bewusstsein Seligkeit, Satchitananda ist. Es wird eine Zeit kommen, da man alles vergessen muss, was man gelernt hat. Also, den Geist im Selbst zu halten. Jedes Mal, wenn der Geist in die Subjekt-Objekt-Sichtweise geht, ihn zurücklenken zum Subjekt. Oder das dritte Nennen nicht aufkommen lassen. Oder im ersten Nennen bleiben. Das ist Selbstergründung. Meditation, Dhyana, ist die Kontemplation, dass man selbst Brahman ist. Das heißt, auf buddhistisch vielleicht, dass ich Dharmakaya bin. Das kann ich mir die ganze Zeit wiederholen, wird auch geübt. Und vielleicht funktioniert das auch. Aber es ist meistens eine mechanische Methode, etwas, was man einfach die ganze Zeit nachplappert und was die Ich-Objektvorstellung nicht so einfach auflöst. Es wird eine Zeit kommen, da man alles vergessen muss, was man gelernt hat. Wenn ihr viele heilige Schriften gelesen habt, habt ihr viele Konzepte gelernt. Und wenn ihr euch dann auf den Weg der Übung begebt, dann sind diese ganzen Sachen in eurem Kopf. Habt ihr irgendwann mal eingepflanzt. Und wenn ihr dann irgendwelche Erlebnisse habt, dann wachsen diese Blumen. Und dann versucht ihr herauszufinden, welche Blume zu welchem Erlebnis gehört. Ist das jetzt das, was Lama so und so das nennt? Oder ist das vielleicht ein Bardo? Oder ist das vielleicht angrenzende Sammlung? Und so weiter und so fort. Tausend Begriffe. Das ist damit gemeint mit, es wird eine Zeit kommen, da man alles vergessen muss, was man gelernt hat. Diese Begriffe sind dazu da, um einen Weg hineinzuzeigen. Wenn ich in der Übung bin, muss ich sie wegwerfen. Deswegen muss man sich das auch immer wieder klar machen. Je mehr man sich mit solchen Begriffen auseinandersetzt, desto mehr schleppt man mit. Der Buddha hat ja dieses Gleichnis von dem Floß, wo er sagt, die Lehre ist ein Floß. Wie sollt ihr damit umgehen? Ihr sollt die Lehre benutzen, um über das Fluss zu kommen, um über den Fluss zu kommen. Und wenn jemand auf der anderen Seite angekommen ist und sich dann das Floß auf den Kopf hebt und sagt, ich nehme dieses Floß jetzt immer mit, dann ist der Mann verrückt. Und weiter sagt der Buddha an der gleichen Stelle, ihr sollt sogar die richtige Lehre fallen lassen, um wie viel mehr die falsche. Alles, was ihr in eurem Geist ansammelt, an Lehren, an Theorien, wird sich in eurem Geist ablagern und ihr werdet ihm begegnen. Es ist sinnlos, den Kehricht zu untersuchen, den man gesammelt hat, um ihn wegzuwerfen. Ebenso sinnlos ist es für jemand, der sein Selbst kennen will, all die Tattwas, die sein Selbst verschleiern, zu sammeln und zu analysieren, anstatt sie wegzuwerfen. Man sollte die phänomenale Welt lediglich als einen Traum betrachten. Im Kommentar steht, die Tattwas sind die Elemente, aus der die phänomenale und geistige Welt besteht. Sie werden in der indischen Philosophie vom subtilen Geist bis zur Materie klassifiziert. Es gibt davon bis zu 96 Klassifizierungen, die teils sehr kompliziert sind, je nach Schule. Wie ich schon sagte, typisch indisch, 96 Klassifizierungen, die man jetzt auswendig lernen könnte, was das denn jetzt ist. Das steht bestimmt auch in irgendeiner heiligen Schrift oder in mehreren verschiedenen Beschreibungen. Und dazu gibt es wahrscheinlich dann noch Kommentare, wo man rausfinden kann, welche jetzt welche sind. Aber für Ramana ist das sehr einfach. Das ist alles nur Schmutz. Schmeiß es weg. Schmeiß es einfach weg. Das brauchst du nicht. Die spirituelle Übung ist keine Therapie. Wenn ich eine Therapie mache, dann ist es vielleicht wichtig herauszufinden, was in meinem Geist drin ist. Dann muss ich das vielleicht analysieren, um mir dessen bewusst zu sein, was mich kontrolliert. Aber der spirituelle Weg ist keine Therapie. Das, was da auftaucht, hat keine Bedeutung. Und je mehr ich mich damit beschäftige, mehr ich mich damit auseinandersetze, desto mehr bremse ich mich. Die phänomenale Welt sollte man als einen Traum betrachten. Alles, was in eurem Geist auftaucht, an Eindrücken, Gedanken, wenn ihr euch diese Frage stellt, wer bin ich? Wer erlebt das? All das gehört zur Welt der Phänomene und ist nicht von Interesse. Das ist nicht das, was gesucht wird. Das ist nicht das, was das Suchen zum Ende bringt. Solange ich mich mit irgendetwas befasse, was in meinem Bewusstsein auftaucht, setzt sich dieser Kreislauf endlos fort. Außer dass der Wachzustand lang und der Traum kurz ist, gibt es keinen Unterschied zwischen den beiden. Wie die Ereignisse im Wachzustand als wirklich erscheinen, erscheinen auch die Traumereignisse als wirklich, während man träumt. Im Traum nimmt der Geist lediglich einen anderen Körper an. In beiden Zuständen, im Wachen und im Träumen, sind gleichzeitig Gedanken, Namen und Formen vorhanden. Wenn man sich seine Träume anguckt, ist das so, ganz klar. Da treten Personen auf, die stehen irgendwie in Beziehung. Die kurze Zeit, während ich träume und noch einige Sekunden nach dem Aufwachen, hat es auch irgendeine logische Beziehung. Eine Logik, die ich im Wachzustand dann meistens nicht mehr nachvollziehen kann. Deswegen mir das wie wirres Zeug erscheint, aber während ich träume nicht. Während ich träume, ist diese Welt genauso schlüssig wie meine Wachwelt. Und beide Welten, die Traumwelt und die Wachwelt, sind gleich real. Sie bestehen beide nur aus dem Geist, aus dem Traumgeist oder aus dem Wachgeist. Nur aus Gedanken. Es gibt nicht zweierlei Arten von Geist, einen guten und einen schlechten, sondern es gibt nur einen Geist. Es sind die Neigungen, Vasanas, die von zweierlei Art sind, gut oder schlecht. Wird der Geist von guten Vasanas beeinflusst, nennt man ihn gut. Wird er von schlechten Vasanas beeinflusst, nennt man ihn schlecht. Wie schlecht dir andere Menschen auch erscheinen mögen, du solltest sie nicht hassen. Man sollte Vorlieben und Abneigungen, Liebe und Hass unterlassen. Erlaube dem Geist nicht, zu oft bei weltlichen Dingen zu verweilen. Du solltest dich so wenig wie möglich in die Angelegenheiten anderer Leute einmischen. Alles, was man anderen gibt, gibt man nur sich selbst. Wenn das allgemein bekannt wäre, wer würde dann nicht geben? Keine zwei Arten von Geist, einen guten und einen schlechten. Es gibt nur einen Geist. Das ist das, was der sechste Patriarch sagt. Denke weder gut noch böse. Das ist keine Eigenschaft des Geistes. Gut und böse. Gut und böse ist etwas, was ich da draufklebe. Es sind die Neigungen, die von zweierlei Art sind, die Vasanas, gut oder schlecht. Vasanas sind das, was im Buddhismus Sanskaras sind, karmische Triebkräfte. Also irgendwelche Sachen, die ich mal in meinen Geist eingepflanzt habe, Erfahrungen, Vorstellungen, Vorurteile, Ansichten, Moralbegriffe und die dann irgendwann wieder zurückkommen, denen ich wieder begegne. So wie ich mit meinem Geist umgehe, wie ich ihn füttere, so wird er auch. Auch wenn die Welt unwirklich ist, kann ich eine hässliche und eine schöne Welt erleben. Ganz klar. Die Welt kann mich schön anfühlen, die Welt kann mich wie eine Hölle anfühlen. Das ist das Schöne an einem Session, dass man das sehr gut sehen kann. Von Zeit zu Zeit geht man durch den Himmel und durch die Hölle. Und wenn man sich anguckt, objektiv, was sich außen geändert hat, dann war es eigentlich die ganze Zeit gleich. Wir haben hier gesessen, es war ziemlich kalt, es war dunkel, es war langweilig, es wurde immer so eine Glocke geschlagen und zwischendurch sind wir gegangen. Und dann haben wir noch gegessen. Viel mehr passiert hier nicht. Ein sehr stabiler, gleichbleibender Zustand. Obwohl das so ist, verändert sich der Geist und erzeugt mal einen Himmel, mal eine Hölle. In unserer Wahrnehmung ist das so, dass wir das erleiden. Ich bin ihm ausgesetzt. Auf einmal ist dieser Himmel da. Oder diese Hölle. Mein Geist fällt zum Beispiel irgendwann in ein Selbstmitleid rein. Oder Verzweiflung. Ist alles sinnlos. Zum Beispiel, wenn ich lange gegen Müdigkeit gekämpft habe, und dann irgendwann feststelle, jetzt habe ich es endlich. Michael hat ja immer gesagt, man muss da ein paar Runden gegen ankämpfen und dann ist es weg. Bei manchen Leuten klappt es, bei manchen nicht. Und selbst wenn es klappt, klappt es vielleicht nicht dauerhaft. Hast du es vielleicht geschafft für 3 Runden? Nach 3 Runden, ja, ich habe mich da durchgekämpft. Jetzt bin ich endlich wach. Stimmt, es funktioniert, Dann kommt die nächste Runde. Und was dann aufkommt, ist ein Gefühl von Verzweiflung. Wer hat diese Verzweiflung erzeugt? Natürlich die böse Müdigkeit. Das böse Session, weil wir so wenig Schlaf haben und so weiter und so fort. Was die Verzweiflung erzeugt hat, war die Vorstellung, ich habe es jetzt geschafft, ich habe es im Griff. Wie schlecht andere Menschen auch erscheinen mögen, du solltest sie nicht hassen. So wie wir Himmel und Hölle in unserem Geist erzeugen, erzeugen wir natürlich auch Himmel und Hölle in unserer Beziehung zu anderen Menschen. Und andere Menschen machen das natürlich auch. Das erklärt, warum das menschliche Zusammenleben so einfach ist. Man sollte Vorlieben und Abneigungen, Liebe und Hass unterlassen. Und das kennt man von Saint-Saëns. Saint-Saëns Gedicht vom Glauben an den Geist. Liebe nicht, hasse nicht. Dann ist alles eins. Oder was Joshua, das ist das, was Joshua immer zitiert. Der wahre Weg ist nicht schwer. Er verabscheut nur Anhaften und Wahl. Vorlieben und Abneigungen. Vorlieben und Abneigungen sollte man unterlassen. Erlaube dem Geist nicht zu oft bei weltlichen Dingen zu verweilen. Du solltest dich so wenig wie möglich in die Angelegenheiten anderer Leute einmischen. Am Anfang war ja die Rede von übernatürlichen Kräften, Telepathie, Hellsichtigkeit und so fort und so weiter und so fort. Es gibt ja noch einige andere übernatürliche Kräfte, die man angeblich erwirbt, wenn man spirituelle Übungen macht. Zum Beispiel die Fähigkeit, an verschiedenen Orten gleichzeitig zu sein. Die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen. Die Fähigkeit, durch die Luft zu gehen, wird in den Yoga-Sutras beschrieben und diverses andere Zeug. Die meisten dieser Fähigkeiten sind wirklich sehr nutzlos und schädlich. Wenn ich mir das angucke, zum Beispiel die Fähigkeit, gleichzeitig an 2 Orten zu sein, dann würde ich sagen, das ist nicht die Lösung, sondern das ist das Problem. Das ist das, was uns hier dauernd passiert. Eigentlich sitze ich hier und alles wäre gut. Aber mein Geist war woanders hin, in die Zukunft. Da haben wir dann auch noch die Hellsichtigkeit und versucht herauszufinden, was ich nachher machen muss. Tolle Superkraft. Sehr nützlich. Also, eine wirkliche Superkraft dagegen ist, an einem Ort zu sein. Viel, viel schwieriger. Eine wirkliche Superkraft, die es wirklich lohnt zu entwickeln, ist genau, was hier steht. Du solltest dich so wenig wie möglich in die Angelegenheiten anderer Leute einmischen. Das ist ganz schwierig. Wenn du siehst, dass irgendjemand etwas falsch macht aus deiner Sicht, was auch immer es ist, dann ist es fast unmöglich, damit nichts zu tun. Und du kannst es in deinem Geist untersuchen, wenn du wach bist, wie das funktioniert. Meistens läuft es leider so ab, dass du es sofort tust. Du siehst, irgendetwas ist falsch. Und du setzt es sofort dahingehend um, dass du jemand sagst, das musst du aber so machen, das ist nicht gut für dich. Und ihm zum Beispiel ungefragt Ratschläge erteilst. Ratschläge sind auch Schläge, habe ich mal gehört. Und die Grundlage dafür ist in den allermeisten Fällen, dass ich nicht in der Lage bin, in diesem ersten Nennen zu bleiben, dass ich nicht in der Lage bin, bei mir selbst zu bleiben, sondern dass etwas einen Knopf bei mir drückt, irgendwie jemand etwas macht, zum Beispiel, wozu ich irgendeine Beziehung habe, was mir nicht passt, aus irgendeinem Grund, was ich für unangemessen halte, dann reagiere ich erstmal sofort auf diesen Knopfdruck, meistens. Knopf wird gedrückt, es entsteht eine Reaktionskette, es entsteht eine Reaktion und am Ende stehe ich da und habe ihm oder ihr gerade erzählt, wie das geht. Die Fähigkeit, sich aus den Angelegenheiten anderer Leute rauszuhalten, ist gleichzeitig die Fähigkeit, mich mit meinen Angelegenheiten zu befassen. Der Hauptgrund, warum ich das dauernd mache, ist, dass ich mich mit mir selbst nicht auseinandersetzen möchte. Wenn sich unser individuelles Ich erhebt, erhebt sich alles andere. Wenn es sich senkt, sinkt auch alles andere. Je demütiger wir sind, desto besser. Wenn der Geist unter Kontrolle ist, was spielt es dann für eine Rolle, wo wir sind? Wenn sich unser individuelles Ich erhebt, erhebt sich alles andere. Findet man auch in den Korans. Wenn ein Staubkorn sich erhebt, entsteht der Staat. Zwar gleichzeitig. Wenn es sich senkt, sinkt auch alles andere. Genau das Gleiche. Wenn die Tätigkeit der Gedanken aufhört, verschwindet die Wahrnehmung einer abgetrennten Welt. Das heißt nicht, dass die Wirklichkeit verschwindet, aber die Wahrnehmung einer abgetrennten objektiven Welt. Je demütiger wir sind, desto besser. Demütig sein heißt einfach, sein Ich nicht so wichtig nehmen. Wenn der Geist unter Kontrolle ist, was spielt es dann für eine Rolle, wo wir sind? Dass wir nicht demütig sind, liegt daran, dass wir glauben, wir müssen um uns sorgen. Ich muss mich um mein Ich kümmern. Wenn ich mich nicht um mich kümmere, wer macht es dann? Wenn ich ungerecht behandelt werde, dann muss ich mich ja schützen. Wer macht das, wenn nicht ich? In Alltagssituationen ist das natürlich auch wichtig. Ich muss mich schützen. Aber meistens ist es unfrei. dieser Selbstschutz beinhaltet implizit, dass es ein Ich gibt, was beschützt werden muss. Wenn ich meinen Geist unter Kontrolle habe, das heißt, wenn ich in so einer Situation, wo ich das Gefühl habe, dass mir jemand Unrecht tut, mir die Frage stelle, wer erfährt das, verschwindet das Problem. Dann gibt es das gar nicht mehr. Wenn der Geist unter Kontrolle ist, was spielt es dann für eine Rolle, wo wir sind? Also würde ich euch empfehlen, für den Rest des Sessions zu versuchen, euren Geist unter Kontrolle zu bekommen. Unter Kontrolle bekommen heißt nicht, ihn irgendwie stumm machen oder leer machen, sondern einfach da zu verbleiben, was hier gerade ist. Im Hier und Jetzt bleiben, beim ersten Nennen. Und wenn ihr feststellt, dass ihr das dritte Nennen aufbaut, einen Schritt zurückzutreten und zu fragen, wer erfährt das, wer nimmt das wahr. Wer schmeckt diesen Tee? Wer langweilt sich? Wirklich, wer langweilt sich? Ein ganz wichtiger Teil eines Sessions ist Langeweile. Brett Warner schreibt in irgendeinem seiner Bücher, ich glaube, Shut Up and Sit, boring. Sessions sind boring. Wirklich langweilig. Eine Beleidigung für mein Ego. Scheißprogramm. Immer das Gleiche. Langeweile gibt es nur für das Ego. Jedes Mal, wenn Langeweile aufkommt und ihr meint, ihr müsst irgendetwas tun, kehrt zurück zu der Erfahrung. Wer langweilt sich? Vielen Dank.